Eine spannende Geschichte. Wer hat schon mal eine Predigt darüber gehört? Ja, doch die eine oder andere. Wer findet die Geschichte manchmal etwas ungerecht? Dass das Opfer von Kain nicht angenommen worden ist. Das ist auch spar, genau. So viel kann ich schon spoilern, das wird alles nachher noch kommen in den nächsten Minuten. Der Abel, der Hirt ist, sein Opfer hat Gott angenommen und der Kain, der Bauer war, Ackerbauer, ist nicht angenommen worden, sein Gemüse oder Früchte, was immer er geopfert hat, weiß man nicht im Detail. Ich habe das auch immer so ein bisschen nervig gefunden, unfair, ungerecht. Und manchmal tut es gut, wenn man so eine Ungerechtigkeit liest oder wahrnimmt oder so, dass man dann nicht gerade flint ins Korn rührt und sagt, ja, pff, ignorieren oder einfach das Buch zumachen und sagen, ja, weißt du was, dann kannst du mir in dem Sinn, oder? Sondern einfach sagen, nein, dann dahinter gehen und sagen, hey, ich will dem auf die Spur gehen. Das ist eine sehr gute Einsicht allgemein bei all diesen Sachen, weil nicht selten, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du die Fakten anschaust von A bis Z, wenn du die Hintergründe anschaust von A bis Z, lichtet sich der Schatten. Und das hat mich sehr gefreut, das hat mich auch angesprochen, die Ungerechtigkeit, da kann man ein Treiber sein oder etwas, wo man so nicht ganz versteht. Wieso ist das so? Ein Treiber, der einem sagt, hey, ich will umso mehr da in die Tiefe hineingehen. Und das hat jetzt nicht 100% alles gelichtet, aber ich würde sagen, so 90-95% kann ich schon sagen. Und ich hoffe, dass ich euch auch mitnehmen kann in den ganzen Prozess. Und ich möchte das wie einen Gerichtsfall aufziehen. Ich habe gerne Gerichtsfilme auch. Und das ist eigentlich cool, wenn das so aufgezeigt wird. Am Anfang steht so unmöglich und am Schluss wird Fall für Fall, oder? So wie die 12 Geschworenen, oder? Mal für Mal gewünscht eine Person. Und ich hoffe, dass ich auch mal für Mal jemanden von euch gewinnen kann, für die, wie gesagt, mit dem auch vielleicht noch zu kämpfen haben, dass der Kain eigentlich ein Opfer ist, insofern. Genau. Vorher wollte ich anfangen mit Hebräer, weil es hat alles mit Hebräer zu tun. Hebräer ist der Anfang und das Ende. Wir fangen mit Hebräer 11 an und wir schliessen mit Hebräer 12, also mit einem Vers aus dem jeweiligen Kapitel. Und in der Mitte Sandwich, das Filetstück. Und der Hauptteil ist, wie gesagt, dann 1. Mose Kapitel 4, wo die Geschichte von Kain und Abel geschrieben ist. Fangen wir oben an. Hebräer 11, Vers 4. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er noch heute so zu uns und zeigt uns, was es heisst, Gott zu vertrauen. So von der Predigt wäre es auch spannend gewesen, dass der Kain im Hof das Jubiläum im Video müssen sprechen. Aber lassen wir das wieder auf die Zeit, um das geht es nicht. Auf alle Fälle, was schön ist an der Geschichte, es dreht immer wieder. Das ist schon spannend. Es dreht manchmal den Fokus. Wir werden das zweimal sehen. Das erste Mal jetzt, am Anfang, am Schluss, wenn man Hebräer 12 kommt. Gesundheit. Wir haben Hebräer 11 wechselt den Fokus insofern, dass es im alttestamentlichen Geschichte geht um den Kain. Er ist absolut im Fokus. Und ist ja logisch, weil der Abel stirbt ja. Ist logisch, oder? Im Hebräer aber, im Neuen Testament, wird da ganz klar der Abel fokussiert. Sein Opfer war nicht vergeben. Sein Opfer hat eine Kraft gehabt, letztendlich, auch wenn es tragisch war. Und ich finde es noch schön, es ist eben verständlich, dass der Kain im Fokus ist, wenn man nachher lesen, die ganzen Umstände. Aber ich finde es wie schön, über den Kain wird nicht mehr gross debattiert. Und das geht es nicht. Es geht um das Gute. Es geht darum, was alles falsch oder nicht gut gelaufen ist. Es geht darum, was gut gelaufen ist. Das hat Jahrtausende, wenn die Geschichte spielt sich vor Jahrtausenden ab. Was vor Jahrtausenden bedauert hat, ist am Abel sein unschuldiges Opfer. Finde ich eine schöne Geschichte davon. Aber jetzt, wenn wir in den Gerichtsfall gehen, wenn wir in die Ausgangslage gehen, jeder Gerichtsfall hat eine Ausgangslage, eine Auslegeordnung. Da wollen wir anfangen, wie gesagt, 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 4a. Die Ausgangslage. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und brauchte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages wählte er eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von seinen ersten Lämmern, seine Herde, und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett an. Daran, genau. Fangen wir an, bevor wir da in die Tiefe gehen, die Opfer, die ganze Geschichte, die die meisten auch kennen. Der Start von Kain ist bilderbuchmässig. Also erstes Mal ist er der Ältere. Und in dat, schon damals, eigentlich im patriarchischen System, ist der Ältere, das ist einfach der Erstgeborene, er ist in dem Sinne der Höchste. Das wird dann nachher noch mehr zementiert. Und er ist der Erste. Und sie haben so Freude, dass sie ihm gerade einen Ausschrei machen und einen Namen geben in dem Sinne, was die Bedeutung dann weitergeben. Und der Abel kommt dann einfach auch noch. Nee, also wirklich relativ klares Zwei am Rücken, oder? Es ist auch noch spannend, man nimmt an, also ich habe das so rausgelesen aus der Wuppertaler Studienbibel, wo ich immer wieder auch meine Predigt den Kontext rausziehe, was sehr wertvoll ist, dass sie Zwillinge gewesen sind. Sie nehmen daraus raus, dass er dann nicht nochmal von einer Schwangerschaft steht und nochmal Geburt in dem Sinn, sondern der Kain und dann gerade der Abel ansetzend, muss nicht sein, kann aber gut sein. Tut das Ganze natürlich noch verstärken, wenn man nachher weiss, was passiert, so wenn man Zwillinge näher ist, vielleicht noch näher als sonst Geschwister. Anyway, auf alle Fälle, der Kain startet sehr gut. Wenn wir noch nebenan schauen, nicht nur vom Kain, wo wir wissen, Kain bedeutet Gewinn oder Gewinn erworben, also bekommen, Gewinn bekommen. Der Abel, Havael, Hebräisch, heisst Hauch Vergänglichkeit. Und wenn man überlegt, was die Geschichte vom Abel ist, was das Schicksal vom Abel ist, stimmt es leider sehr. Der Mensch ist sehr vergänglich und er ist sehr früh schon vergänglich geworden, leider. Sein Leben war wirklich sehr ein kurzer Hauch gewesen. Ja, spannend auch, dass ich gelesen habe, dass in der christlichen Tradition wird der Abel als Repräsentant von der leidenden Unschuld angeschaut. Bis heute in dem Sinn. Eben. Schön in dem Sinn. Aber so der Start, der Abel im Vergleich zum Kain, hat schwierige Voraussetzungen gehabt. Was ich auch noch gewusst habe im Detail, ist, dass der Kain hat gesagt hat, ich mache ein Opfer. Und der Abel springt darauf ein. Also er startet das Ganze, zum Gott ein Wohlgefallen machen, was man auch zu gut halten finde. Gut, fertig gut zum zweiten Teil. Und zwar die Warnung. Vers 4b bis 7. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragt ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Ja, letztlich auch ungerecht, oder? Also komplette Ignoranz. Ich meine, der wird ja nicht irgendwie, keine Ahnung, was haben die Leute gerne, Rosenköhli, Kohlrabi in meinem Fall, oder, angelegt haben. Gesundheit, der wird ja auch etwas Gutes gegeben haben. Das kann man sich fast nicht vorstellen, dass er so Ramschwar angestellt hat. Wir wissen letztlich nicht, wir wissen den Inhalt nicht. Aber, und letztlich eben, der Abel ist Hirte, logisch, er hat Tier, der Kain als Bauer, eben, Früchte, Gemüse, ja. Ist ja noch spannend, ich meine, dass er hätte können gleichgültig sein, oder? Und er ist zornig gewesen, er ist eifersüchtig zornig gewesen. Das per se ist nicht nur schlecht, oder? Dass einem triggert, das kann auch gut sein. Aber eben, wir werden schon vertiefen, dass der Trigger sehr negativ war und hat sehr negative Konsequenzen gehabt. Ich meine, der Punkt ist, die ganze einfache Frage, wieso hat er keinen zweiten Anlauf genommen? Wie soll denn denken, okay, ich meine, wie viel Mal, auch wenn ich eine Predigt schreibe, ich meine, ich schreibe nicht Predigt zum ersten Anlauf und dann flutscht es einfach so. Und auch wenn ich sie halte, das hat so viele Sachen, Fehler, Unzulänglichkeiten drin, da bist du immer und immer wieder dran. So viele Sachen schaffen nicht gerade aufs erste Mal. Kann sein, gut gemeint, hey, das erst recht, will ich Gott ein Opfer geben, das den Abel gar nicht betrifft. Oder? Ich kann ja einen gesunden Konkurrenzkampf anschauen. Oder er sagt, hey, weißt du was, ich lasse es jetzt mal sein, ich habe jetzt mal genug von den Opfern, ich mache jetzt meinen Job wieder und in einem Jahr wieder rappel ich mal auf und dann mache ich es besser. Hätte auch sein können, oder? Aber nein, es schafft ihm und es macht etwas mit ihm. Und über das Opfer selber, wie gesagt, weil wir einfach nicht viel wissen, kann man nur sehr wenig daraus herauslesen, was jetzt da nicht genügend war. Was jetzt aus den Wuppertaler rauskommt, ist, dass sie die Nuancierung machen, dass der Kain gibt das Erstbeste und der Abel hat das Erste und das Beste gegeben. Also beim Abel wird ja noch betont, dass er dann von seinen Lämmern das Erste gegeben hat und dann die besten Stück in dem Sinn Gott geweiht hat. Und vom Kain scheint es so, als hätte es einfach gegeben, ohne dass man es speziell, keine Ahnung, verarbeitet oder präsentiert oder wie auch immer. Also es sind Nuancen, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es aber noch gut, so das Erstbeste oder das Erste und das Beste. Also von dem, was du gibst, noch mal eins obendrauf. Letztendlich wissen wir nicht, wieso Gott das ignoriert, ob er vielleicht keinen will auf eine gute Art kützeln, aber das ist nicht gut gekommen, in dem Sinn ganz klar. Wir wissen es nicht. Was aber Gott macht, ist, er gibt dem Ganzen individuelle Warnung. Er gibt nicht so eine einfach nur 0815 Warnung, ja, pass auf, heb die Sorge, in dem Stil, sondern ganz pfannenfertig. Und das ist manchmal so cool auch an Gott, dass er uns sehr wohl kennt, unsere Situation sehr wohl kennt und ganz individuell in die Situation hineinredet. Ich habe auch ein Beispiel mal erlebt, im Flugzeug, werde ich nachher noch erzählen, was dort besser passt, was ganz individuell in meine Situation hineingesprochen worden ist. Und das ist cool an Gott, dass er ganz individuell zu dir und mir redet. Der Punkt ist, ob wir hören wollen und was wir damit machen. Auf alle Fälle ist er, er warnt ihn ganz, ganz konkret auch. Und Gott, aber hört einfach nicht drauf. Das kennen wir sehr wohl auch, dass wir wissen, was richtig wäre. Wir hören aber nicht drauf. Und es gibt, die Bibel gibt ja kein Anzeichen darauf, dass der Abel nachher so ein bisschen im Josef-Stil geblufft hat. Im Josef-Stil meine ich, der Josef, die Geschichte, die dann ein paar Jahrhunderte später ist, wo dann der Lieblingssohn ist vom Jakob, dem Stammvater, und wo dann, dass der Brüder jetzt Gespüre gibt, mit seinen teuren Kleidern kommt er und die anderen sind alle am Krüppeln und er kommt dann so, stolziert so daher und das rechtfertigt nicht, dass sie in den Brunnen gerührt haben, dass sie nachher auf Ägypten verkauft haben, als Sklave, natürlich nicht, aber verstehen, wenn du so einen Typ hast und er ist eh privilegiert und er lässt es spüren, mega nervig. Genau, und das die Bibel schreibt nichts davon, aber es ist nicht einer, der dann kommt, so die Hosen trägt, so weitet und sagt, ja, mein Opfer, das Lamm ist eben schon noch, gell? So, mit deiner Art Eisli und so kommst du halt nicht weit. Und so. Wir wissen es nicht, ich denke es nicht. Und so wie der Abel scheint vom Charakter, hat er es nicht gemacht. Es ist ihm keine seine Geschichte, wie er damit umgeht. Und das ist entscheidend. Und das ist, leider hat er dem Neid, dieser starken Wurzel vom Neid, nicht können Mann werden. Ich glaube, wir alle kennen Neid und kennen auch die Challenge, die es aus gibt. Und es kann manchmal etwas ganz Kleines sein, wo wächst und wächst und wächst. Es kann manchmal etwas ganz Grosses sein, wo schon von Anfang an gross ist. Weil in dem Neid immer auch Misstrauen ist. Neid ist ja nicht nur, dass du etwas willst, sondern weil du das Gefühl hast, das hätte ich verdient, das müsste ich haben. Wo mir aber nicht zusteht. Und man muss nicht weit gehen, bis du neidisch wirst. Es gibt so viele Sachen und du findest so viele Leute, die das Gefühl haben, das ist besser, das können sie besser, das sind sie privilegiert. Privilegiert aufgewachsen, privilegiert von den körperlichen Dingen und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine Wurzel, die so viel Kraft hat, die für so viele Verbrechen und so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, auch in Gemeinden, verantwortlich ist. Und Gott tut da ganz klar benennen und sagt, du sollst über sie herrschen. Man nicht ist eine Tatsache von einer gefallenen Welt, ist eine Tatsache von uns Menschen. Aber wir sollen über sie herrschen. Das heisst, sie soll uns nicht beherrschen, dass wir nachher ein Spielball sind wie der Kain, sondern wir sollen über sie herrschen. Ich habe das auch schon zu Genüge gesagt, aber es passt da wie angegossen. Da leben ein Freiheitskurs, wo man auch den Herbst wieder anbietet, wo man wirklich gewisse Sachen die Wurzeln sind, die ich selber auch gefühlt habe. Das ist vergessen und verdrängt, aber ich habe gemerkt, es ist nicht vergessen, sondern verdrängt. Und auch die ein oder andere schwierige Gespräche oder herausfordernde Gespräche gegeben hat, wo ich gemerkt habe, jetzt nicht mit Neid im Speziellen, aber allgemein tiefe Wurzeln. Es tut so gut, liebe Leute, diesen Wurzeln wirklich auf die Spur gehen, wirklich nachgehen, wirklich sagen, Gott, schau in mein Herz, red du individuell zu mir. Hilf auch, dass andere Menschen vielleicht mich spiegeln und helfen. Das Ziel ist, alles ausrotten, nicht nur die Früchte oben runter. Weil es nützt nicht, wenn die Früchte, das Unkraut, das habe ich schon früh gelernt von meiner Mutter, leider, du kannst einfach das Unkraut abschneiden. Du musst wirklich alles ausrotten mit den Wurzeln. Und das hat der Kain nicht geschafft. Und das ist dann so gekommen, wie es hat müssen kommen. Wir lesen die Tat und die Lüge. Ich nehme das gerade zusammen, weil es nachher gerade zusammenpasst. Vers 8. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er auf Abel her und schlug ihn tot. Vers 9. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? Wich Kain aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Der Luther hat das in dieser Bibelstelle mal gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dem Neid und Zorn und Lüge folgt, dem Neid und Zorn folgt der Mord, diesem folgt Lüge, Heuchelei und Zynismus. Zynismus listet er daraus heraus, dass der Kain sagt, ja, ich kann nicht immer auf die Dinge aufpassen. Das Verbum ist dann Hirte. Also ich kann nicht immer Hirte mit meinen kleineren Zwillingsbrüdern wahrscheinlich. Und eben, der war ja Hirte gewesen, dass er dann noch die Hirte noch betont, hat jetzt den Luther noch relativ zynisch und relativ deplatziert gefunden. Ich meine, was sicher deplatzierend ist, dass er lügt und dass er absolut ausweicht und das auch auf die Seite schiebt. Weil allgemein, ich denke, Fehler passieren, das ist keine Frage, kleine oder grosse. Ich glaube, was wir alle schätzen, ich glaube, wo wir wirklich eins sind, ist, wenn jemand Verantwortung übernimmt für seine Fehler. Wenn jemand Verantwortung übernimmt für seine Unzulänglichkeiten. Wenn er ansteht und sagt, hey, sorry, ich habe es gut gemeint, aber das ist mir entgleitet. Hey, oder sorry, ich habe es nicht mal gut gemeint, wenn ich ehrlich bin. Und das ist mir erst recht entgleitet. Und egal, ob du das hörst oder das auch sagen kannst, es ist so wohltuend. Auch in der Bibel entdecken wir das immer wieder. Wie das Jesus oder auch Gott selber dann auch wertschätzt, wenn man einfach sagt, hey, nein, das stimmt. Ich habe das verdient. Der Schächer am Kreuz und so weiter und so fort. Immer wieder, wo Verantwortung übernommen wird, wo Einsicht ist. Weil die Ausrede und das Ausweichen ist so menschlich und so wieder da. Und geht genau das Fahrwasser rein von dieser ungesunden Wurzel, die dann weitergeht, die eben in Tat führt, leider, auch in Mord sogar. Etwas am Schlimmsten. Aber keine Verantwortung, keine Reue, keine Einsicht, kein Mitleid, nichts. Sondern einfach nur wegschieben, knallhart. Und dann eben noch auf zynische Art noch einen zurückgeben. Das ist genau leider die Verstrickung. Und Gott gibt ihm die Chance. Er sagt nicht gerade sagen, ah, Kain, was läuft? Nein, das kannst du nicht und so und alles. Er gibt ihm die Chance. Er gibt ihm die Chance, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er gibt ihm die Möglichkeit, dass er vielleicht schon bereut hat, vielleicht, dass er im Affekt gehandelt hat, auch noch. Scheint nicht so. Leider die Chance verpasst. Und das ist etwas Schönes, wenn man dann mit der Opferhaltung kommt und dann sagt, ja, weisst, aber mein Opfer nicht angenommen worden. Ja, okay. Aber rechtfertigt das Mord? Ja, ich glaube, keine Frage. Die Konsequenz davon ist, Vers 10 und 11, die Konsequenzen. Darum bist du von nun an verflucht, weil du deinen Bruder umgebracht und deinen Acker mit seinem Blut getränkt hast, musst du von diesem fruchtbaren Land fort. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag bringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen. Es ist noch spannend und auch tragisch, dass der Kain ist der einzige Verfluchte von Gott direkt vom Alten Testament. Aber er hat den Fluch auf sich gezogen durch die Spirale, wie gesagt, die anfängt mit Neid und Missgunst, die weitergeht in Mord, die weitergeht in Lüge und Abschieben. Das ist die Konsequenz, was es gehört. Keine Sünde ohne Konsequenz, kein Tod ohne Konsequenz, vor allem nicht Mord. Schön aber ist, dass da nicht der Schlusspunkt ist, dass jetzt der Kain der Vollzottel und denkt, ja, okay, dumm gelaufen, sondern es geht weiter, es gibt eine Strafmilderung. Es gibt eine Strafmilderung, weil der Kain das vorschlägt oder aufbegehrt und Gott tatsächlich darauf eingeht. Was ich auch absolut, was ich auch sehr schön finde. Weil die Strafe ist nicht ohne, die Konsequenz ist nicht ohne, die er bekommen hat. Und das lesen wir im Vers 12 bis 16, die Strafmilderung. Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen, erwiderte Kain. Ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich nun herumirren, und wenn mich jemand findet, wird er mich umbringen. Damit dies nicht geschieht, sagte der Herr, lege ich Folgendes fest. Wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden. Er macht ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnet, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte in Land Not, Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Es ist nur interessant, dass das Wort, das Verbum von siebenmal, siebenfach zurückbekommen, das gleiche Verbum ist, wo nachher Jesus an Petrus sagt, wo Petrus sagt, ja, wie viel Mal soll man vergeben? Und Petrus denkt, ich fange mal oben an, oder? Ich fange mal mit siebenmal an. Sieben ist ja mega viel, oder? Und Jesus hat dann aus Mühe zu lächeln über und sagt, nein, siebenmal 70. Und das Verbum ist auch siebenmal 70, was das Bild ist davon, wir sollen immer vergeben. Immer wenn echte Reue, wenn echte Verantwortung genommen wird, sollen wir immer Vergebung aussprechen. Das ist das Verbum. Und auch spannend auch, dass keins Mal, wo dann der Kain bekommen hat, was für ein Mal, dass es war, dass man weiss, es soll nicht umgebracht werden, keine Ahnung. Da weiss auch die Bibelforschung sehr wenig, also auch nichts darüber. Aber irgendein Zeichen oder so wird es gewesen sein. Und das ist ja mega schön, dass Gott gleich nicht gleich ist, was mit Kain passiert, dass er gleich nicht möchte, dass man etwas zustößt, dass er ihm nicht nur einen Schutz gibt, sondern den Schutz auch verstärkt, indem er sagt, der Kain ist eine Persona non grata, wie man so sagt. Das ist Tabu, der wird nicht angelenkt, was immer auch ist. Und auch wenn er jemanden gemordet hat, heisst nicht, dass wir ihn auch morden dürfen. Ganz bewusst auch. Aber was mich dann gleich wieder mitnimmt am Ganzen, was ich dann so ein schaler Nachgeschmack bleibt, und er ist vielleicht mehr als ein Nachgeschmack, es ist ein schaler Gesamtgeschmack, ist, wie gesagt, die Spirale von dem Kain. Ungerechtigkeit, wie gesagt, ich kann es nicht zu 100% auslösen, ich kann aber das Opfer nicht sehen, oder ich habe keine Ahnung, wie es war. Aber wenn man es anschaut, das Gesamte in dem Sinn, er bringt das Opfer, es wird nicht angenommen, verständlich enttäuscht, anstatt einen zweiten Anlauf, anstatt das sich beruhen lassen und dann wieder mal das zu machen, ist er eifersüchtig ohne Ende, missgünstig, lässt sich von dem so weit beherrschen, dass es zum Totschlag kommt. Und wo eine Verantwortung übernehmen dafür, lügt er, weicht aus und nimmt es auf die leichte Schulter. Wo nachher Konsequenz kommt, und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt, wo der letzte Punkt ansteht, hat nur eins im Kopf. Ich will die Konsequenz nicht, ich habe die nicht verdient. Und klar, eine menschliche Eigenschaft, und es ist auch okay, dass er sich wehrt und sagt, das ist streng für mich, wie schon jeder, der vom Gericht verantwortet ist, sagen, was mir mega aufgefallen ist, was mich wirklich nachgegangen ist, er hat kein Wort von Reue. Er hat kein Wort von Mitleid. Er hat kein Wort von Bedauern da. Und vielleicht ist es zu früh im Prozess. Vielleicht, die Bibel schreibt ja nichts mehr davon, das heisst nicht, dass er nicht reue war, nein, schon Mitleid hatte. Und er hat ja nicht tausende Geschwister, die hatte, er hatte einen Zwillingsbruder. Einmal dort. Und das ist mir noch mega nachgegangen in dem Sinn, dass es einfach komplett fehlt. Es geht nie um den Abel, es geht nie um ihn. Er ist einfach gestorben und auch weg. Und da war wirklich immer nur er im Fokus gewesen. Seine Gerechtigkeit, seine Missgunst, sein Zorn und seine Konsequenz, die er nicht verdient hat, weil er der Ärmste ist von allen. Aber für den Abel, der in jungen Jahren, muss nicht alt sein, feige Hinterrücks umgebracht worden ist, kein Thema. Und das ist mir schon noch nachgegangen, ehrlich gesagt. Ich denke, hey, nein, das darf es nicht sein. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass es nachgegangen ist. Manchmal braucht es eine Zeit. Das kann ich aus eigenem Leben auch. Ich will nicht den Stab brechen. Aber mir hat das geholfen. 95% von der Spannung über den Kain, über die Ungerechtigkeit, die ist, wieder können zu relativieren, weil der Kain hat x Möglichkeiten gehabt, von der Ausfahrt aus dieser Spur, von dieser Autobahn, von dem Missgunst wegzukommen. Und er ist über alle Rotlichter drüber letztendlich. Und das ist letztlich auch für mich oder für uns auch eine Warnung. Aber ich möchte mit etwas Positivem hören. Und zwar habe ich erzählt, es gibt zwei Wechsel. Ein Wechsel ist vom Kain zum Abel, der Fokus, Alte und Neue Testament. Und der zweite Fokuswechsel ist das Blut vom Abel und das Blut von Jesus. Und zwar habe ich zu dem eine Bibelstelle und ein Zitat. Die Bibelstelle ist Hebräer 12, Vers 24. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Christus spricht von der Vergebung. Oder ein Zitat vom Theologen, der sagt, Abels Blut klagte vor Gott an. Jesus' Blut aber rechtfertigt uns vor Gott. Wie schön, dass wir mit dem neuen Bund und durch den neuen Bund und dank dem neuen Bund einen ganz neuen Zugang haben. Und ich habe das nicht gewusst in der Predigtvorbereitung, wo ich das Abendmahl definiert habe, das Abendmahl machen. Es passt heute wieder mal wie angegossen. Das ist mega schön. Dass wir einfach einmal mehr das Abendmahl nehmen dürfen, im Wissen, wie oft sind wir auf den Spuren von einem Kain. Wir sind auf dieser Linie, in der Missgunst, in dem Misstrauen, in dem Hadern, in dem Selbstmitleid, wo man sich immer wieder verliert, wo ich mich immer wieder auch entdecke. Aber es gibt Ausfahrten, Mal für Mal. Und wir sollen auf dieser Autobahn sein, von dieser Opferhaltung und in diesem Selbstmitleid verlieren. Und das wollen wir gedenken, auch wenn wir das Abendmahl nehmen. Aber es soll auch eine Aufforderung sein, dass wir vielleicht auch denken, hey, wo gibt es Wurzeln in meinem Leben, wo ich vielleicht weiss, ich soll die angehen? Oder wo soll ich Gott darum bitten, dass er mir aufzeigt, wo ungesunde Wurzeln sind? Und wo bin ich, wie gesagt, über mich verantwortlich für etwas und schiebe es einfach ewig vor mich hin und sage, hey, mal, das ist es. Und zeige damit auch Reue und bin bereit, einen Prozess zu starten. Genau, ich würde für das auch beten, wird dann ganz Abendmahl einweihen. Und die wollen, dürfen gerne schon mal aufstehen. Himmlischer Vater, da hocken wir oder stehen wir da vor dich und ja, du siehst uns, wir meinen es vielfach oder fast immer auch gut, aber wir machen es nicht mehr gut. Danke, dass du uns Menschen liebst, trotz unseren Fehlern, trotz unserem Gutmeinen, das wir aber trotzdem nicht mehr gut machen. Und so bitte ich dich, dass du jede einzelne Person segnest und dass du uns immer wieder unser Herz reinstrahlen lässt, von unseren Ehepartner, Freunde, Leute um uns herum, dass wir arbeiten dürfen an diesen Wurzeln, dass die Wurzeln wirklich ausgerissen werden dürfen, dass es wirklich gesunde Früchte geben, nicht ungesunde Früchte. Und du siehst, wie oft eine Autobahn ist, einfach aus einer ungesunden Wurzel kommen so viele ungesunde Früchte führen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, auch mir hilfst, zu sehen, wo etwas Ungesundes ist, wo mein ganzes Leben durch das einfach verdunkelt. Dass wir es angehen dürfen und dass wir die Verantwortung nehmen dürfen, wo wir auch Fehler gemacht haben, wo wir merken, wir sind auf dem Holzweg. Dass wir die Verantwortung übernehmen, dass wir eine echte Reue haben, dass wir eine Empathie haben und auch ein Mitleid haben und dass es so einen Prozess einleiten dürfen, der so vielfach auch notwendig ist. Und so danke mir, dass das Abendmahl heute derart passt, Jesus, dass du einfach für uns ein Exempel bist im Leben, aber auch im Tod. Und wenn wir nachher das Brot essen, gedenken an deinem Tod am Kreuz, an dein Leib am Kreuz. Und dass wir, wenn wir den Traubensaft trinken, dass wir an dein Blut gedenken, wo du am Kreuz vergossen hast. Dass es nicht einfach ein weiteres Mal Abendmahl nehmen ist, jetzt in dieser Vor-Osterzeit, sondern dass es zu uns reden tut. Dass es uns immer mehr bewusst wird, dass du uns zu Freien berufen hast. Dass uns unsere Sünden, dass das nicht anklagt. Es ist nicht das Blut vom Abel, wo der Kain angeklagt hat, sondern das Blut, das hast du auf dich genommen, es klagt uns nicht an. Aber es soll uns stupfen zur Umkehr, es soll uns stupfen zur Erkenntnis und zur Einsicht und dass wir die Autobahn vom Selbstmitleid und von der Opferhaltung und von der Verhärtung dürfen verlassen und wirklich dürfen in eine Vergebung hineinkommen und wo wir die Vergebung die Hand ausstrecken zu dir, himmlischer Vater, und zu den Personen, die wir enttäuscht haben. Danke, dass du jede einzelne Person in dem Prozess segnen tust, bewegen tust. Danke, dass wir als ganze Gemeinde das Abendmahl nehmen dürfen und dass es uns einfach näher zu dir, an dein Vaterherz zieht. Amen.